Ich begrüße alle ganz herzlich zu unserem Webinar. Wo kommt Corona eigentlich her und trägt sie Schläfenlocken? Mein Name ist Rosa Faver. Ich leite seit 2 Jahren die Juan-Praxisstelle Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Oft fragen sich Leute dieses Juan, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Juan oder Juan und verschiedene andere Varianten. Juan ist eigentlich die Abkürzung für Jugendarbeit und Antisemitismus, weil wir als eines von sehr wenigen Projekten insgesamt bundesweit tatsächlich im Feld der offenen oder auch der anderen Jugendarbeit aktiv sind. Amadeo Antonio Stiftung, ich glaube, die kennen jetzt sehr viele. Kurz, wer war Amadeo Antonio? Amadeo Antonio Chiova war ein Vertragsarbeiter aus Angola, der 1987 zum Arbeiten in die DDR gegangen ist und dann 2, 3 Jahre später, 1990, von Nazis erschlagen worden ist. Er war einer der ersten Toten, die man quasi so als Opfer der Wiedervereinigung zählt, weil er mit der deutschen Wiedervereinigung eine große Gewaltwelle über das Land zog, pogromartige Ausschreitungen und täglich, jedes Wochenende Angriffe erfolgten. Die Stiftung wurde nach ihm benannt und damit sagt sie auch oder drückt sie auch aus, was ihr Stiftungsziel ist. Das heißt, die Amadeo-Antonio-Stiftung hat angefangen, damit Projekte zu unterstützen, die sich der rechten Gewalt entgegensetzen. Zunächst in den neuen Bundesländern und dann aber hat sie sich bundesweit ausgebreitet und hat ihre Arbeitsfelder auch sehr stark verbreitet. Rassismus, Antisemitismus, die ja auch im Rechtsextremismus drin sind, aber auch eigenständig sind, sind wichtige Arbeitsfelder. Unser Projekt versucht halt, beides zusammenzudenken. Und damit sind wir schon bei dem Punkt, unser Webinar heute ist Teil des bundesweiten Aktionstages, des digitalen Aktionstages der Amadeo-Antonio-Stiftung gegen Verschwörungsdenken und Antisemitismus. Dieser Aktionstag war letzten Freitag, er ist aber quasi nicht vorbei, denn er stellt den Beginn dar der bundesweiten Aktionswochen, die die Amadeo-Stiftung seit 2 Jahrzehnten jetzt bald eigentlich schon macht, die eigentlich im November, um den 9. November herum beginnen, aber diesmal wurde der Start halt vorgezogen. Oh, das ist erstmal der Hintergrund, wer Sie heute erwartet. Nun haben meine 2 Kolleginnen sich noch nicht vorgestellt und haben jetzt Gelegenheit dazu.
Mein Name ist Edda. Von mir habt ihr auch die Einladungs-E-Mails bekommen. Genau, ich werde heute den Chat moderieren und euch zwischendurch nebenbei noch die zugehörigen Links zu der Präsentation noch in den Chat hinzufügen. Zu Fragen, also es gibt am Ende noch eine Fragerunde. Ich lese mir fleißig eure Fragen durch während dem Webinar und am Ende werden sie dann gebündelt nochmal beantwortet.
Ja, hallo und herzlich willkommen.
Ja, das war's, sorry.
Auch von mir. Mein Name ist Arnon Hampe. Ich bin erst seit April in der Juan-Praxisstelle und zwar eingestellt worden, um in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich auch mit Jugendlichen zu arbeiten und Konzepte zu entwickeln, um dort mit Jugendlichen. Ich mache seit etlichen Jahren Bildungsarbeit mit den Schwerpunkten Antisemitismus und Rassismus. Auch gerade in dieser Verknüpfung habe ich mich in den letzten Jahren intensiv mit beschäftigt und habe auch lange in der Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte gearbeitet, auch mal wieder dieses Thema Antisemitismus irgendwie mit reinkommen, weil dann doch die irgendwie dieses Halbwissen oder irgendwelches vermeintliches Wissen über Jüdinnen und Juden, das dann doch irgendwie wieder so antisemitischen Ursprungs ist, da immer wieder mit vorgebracht wurde, auch von den Teilnehmenden, mit denen ich gearbeitet habe.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung der beiden Kolleginnen. Sie merken schon, wir rutschen auch immer in das kollegiale Du, weil das hier ja auch eine Art geschlossener Raum ist. Genau, Anon hat es ein bisschen schon angefangen. Ich wollte Ihnen kurz noch einmal den Ablauf erläutern, wie wir heute arbeiten werden. Es wird einen Input von uns geben zu Fragen rund um Corona, Verschwörungsdenken, Antisemitismus und Rassismus. Und dann haben wir genug Zeit eingeplant, dass Sie im Chat die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen oder etwas, auch einen Kommentar zu machen. Ja, man muss vielleicht noch mal kurz der Titel, da gab es auch Rückfragen. Manche fanden den Titel etwas komisch, wo kommt denn Corona eigentlich her? und trägst die Schläfenlocken. Was soll denn das eigentlich heißen? Wir wollten damit quasi schon eine Anspielung machen auf unsere beiden Themenfelder, um die es geht, den Rassismus, den Antisemitismus. Denn das gehört ja zu den Fragen, diese Frage, ja, wo kommst du denn her? Wenn man sagt, aus Bielefeld oder so, ja, wo kommst du denn eigentlich her? Dass Menschen, die aufgrund irgendwelcher sichtbaren Zeichen quasi nicht als Deutsch angesehen werden oder deren Eltern nicht oder Großeltern, dass dann immer so eine Frage kommt, wo kommst du denn eigentlich her? Und dass darin eine rassistische Ausgrenzung stattfindet, die von vielen auch sehr empfindsam wahrgenommen wird. Und die Frage nach Corona, nach danach, wo kommt denn dieses Virus eigentlich her, wurde am Anfang auch sehr schnell damit beantwortet, dass es irgendwie aus China kommt und an Chinesinnen quasi geheftet sei oder Menschen aus asiatischen Ländern. Ja, deswegen haben wir das da quasi aufgegriffen, haben damit gespielt. Und trägt die Schläfenlocken, ja, die Schläfenlocken sozusagen als ein Topos, wie oft Juden, männliche Juden dargestellt werden. Wenn irgendwo es um Juden geht, sieht man dann meist zum Glück mittlerweile die Kippa, aber oft geht es auch darum, Juden quasi so ganz traditionell dann darzustellen, zu bebildern. Und da geht es darum, dass es auch sehr schnell Verschwörungsmythen darum gab, dass ja das Coronavirus ja in Israel erfunden worden sei oder von Juden allgemein, auch in den USA, jüdischen Mächten in die Welt gesetzt worden seien. Das heißt, wir haben versucht, in dem Titel schon einmal die inhaltliche Verknüpfung herzustellen und gleichzeitig ein bisschen humorvoll an die Sache ranzugehen. Ich gucke, ob ich noch was sagen wollte. Ja, im Titel deutet sich auch an, was wir ja machen. Wir versuchen, sowohl Antisemitismus als auch Rassismus im Blick zu haben, weil es da einfach ja ganz enge Zusammenhänge gibt. Wir setzen heute den Fokus aber auf den Antisemitismus, weil der einfach auch ganz tief drin steckt in dem Verschwörungsdenken und weil wir, wie gesagt, auch Teil des Aktionstages gegen Antisemitismus sind. Zu dem Input ganz kurz, damit Sie wissen, worum es geht. Es geht nicht nur um sozusagen theoretische Hintergründe, sondern Sie erfahren auch, wir erhalten ein paar Tipps, ja, wie man pädagogisch in unterschiedlichen Arbeitsfeldern dazu arbeiten kann. Gut. Dann starten wir. Jetzt wollen wir erstmal ganz allgemein den Zusammenhang Rassismus und Antisemitismus im Zusammenhang mit Corona aufmachen. Wir dachten ja, als wir die Veranstaltung geplant hatten, vor so 3-4 Wochen schon, dass man das vielleicht erstmal unkompliziert erklären muss, dass es da Zusammenhänge gibt. Aber jetzt wurden wir auch etwas überholt durch die Entwicklungen bundesweit. Überall gibt es sogenannte Hygienedemos, die vielleicht nicht überall Hygienedemos heißen, aber oft ähnlich sind, Protestdemonstrationen, in denen sich eine Mischung an TeilnehmerInnen zusammentut, die sehr gefährlich ist. Und ich war gerade abgelenkt durch den Chat. genau, ich bitte auch Edda, wir hatten einen Link da vorbereitet, wer sich über die Hygienedemos informieren möchte, die in Berlin, da gibt es viele Zusammenfassungen, die einfach ganz gut zeigen, warum diese Demonstrationen, die jetzt enormen Zulauf erhalten, einfach auch gefährlich sind, weil sich dort wirklich verschiedene Spektren mischen und man da ganz schnell auch in antisemitische Denkmuster hineinschlittern kann. Das nochmal als auch aktuelle Relevanz, aber ich bitte dich jetzt, Anon, trotzdem nochmal jenseits von diesen oder auch mit Bezug auf die Hygienedemos einfach nochmal zu erläutern, ja, wo ist denn da der Zusammenhang zwischen Rassismus, Antisemitismus und der Corona-Pandemie?
Ja, genau, also was wir vor allem so in der Anfangszeit der Corona-Krise beobachten konnten, und dazu gab es auch verstärkte Berichte in Medien und wir haben uns tatsächlich auch mit Kolleginnen so aus der deutsch-asiatischen Community vernetzt und uns darüber ausgetauscht. Das waren Berichte darüber, dass verstärkt Leute, also Menschen mit asiatischem Background oder die als asiatisch gelesen werden, zunehmend oder verstärkt tatsächlich so ganz krassen rassistischen Übergriffen und Pöbeleien und angespuckt werden und solchen Dingen so im öffentlichen Raum ausgesetzt waren. Und wenn ich das so richtig überblicke, war das tatsächlich so vor allem so im März und vielleicht in den ersten beiden Aprilwochen, als sich auch diese politische Bewegung, wie die sich jetzt da zu formieren scheint, so noch nicht formiert hatte. und es tatsächlich eher so individuelle Ausbrüche von rassistischer Gewalt waren, mit denen Menschen konfrontiert waren. Und ja, das lag eben daran, dass sofort Menschen angefangen haben, nach einer Ursache für dieses Virus oder nach der Herkunft dieses Virus zu suchen und dann scheinbar irgendwie darauf gekommen sind, dass das ja chinesische Menschen / einfach asiatisch, als asiatisch wahrgenommene Menschen seien. Und darüber gibt es inzwischen auch so verschiedene Sammlungen von Vorfällen. Ich glaube, darüber wird später im Chat nochmal verlinkt von Edda, unter anderem von dem Verein Corientation, der auch hier in diesem Zeitungsartikel genannt wird, die im Moment so auch tatsächlich so eine Adresse sind für Fragen rund um anti-asiatischen Rassismus im Zusammenhang jetzt mit dieser Corona-Krise. Dann hat vor kurzem jetzt auch der Zentralrat deutscher Sinti und Roma vor einer Zunahme von Antiziganismus oder Rassismus gegen Roma und Sinti, wie manche das auch lieber nennen, gewarnt in einer Pressemitteilung. Die wird auch verlinkt. Genau, und da wird eben berichtet, dass insbesondere in südosteuropäischen Ländern, so Bulgarien und Rumänien, wo tatsächlich Roma ja wirklich auch stark diskriminiert werden, wirklich ja auch in einer ghettoisierten Situation leben, isoliert, sozial isoliert, häufig ja auch vom Bildungssystem stark diskriminiert werden. Und in dieser Pressemitteilung wird eben auch die Befürchtung geäußert, dass das Roma und Sinti, die in Deutschland leben, treffen kann. Ich habe darüber nicht so viele Berichte in der Presse oder in den Medien überhaupt gesehen, gehört, aber das bedeutet natürlich auch nicht, dass es das nicht gibt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Wahrnehmung, offensichtlich im Zentralrat deutscher Sinti und Roma, dass das im Moment eine Situation ist, eine Krisensituation, in der auch Rassismus gegen Roma und Sinti eben in der Vergangenheit auch immer wieder dann virulent geworden ist. Dann gab es auch antimuslimischen Rassismus im Zusammenhang mit der Situation. Ich erinnere mich und einige von euch, von Ihnen vielleicht auch, an diese Situation kurz nach Ostern, nachdem christliche Deutsche Ostern zu Hause verbringen mussten, es keine großartigen Familientreffen gab, man nicht in die Kirche gehen konnte und so weiter. Und im Netz sich rasend schnell innerhalb von ein paar Tagen verbreitet hat die Behauptung, ja, für Muslime wird ja jetzt wieder eine Sonderregel gemacht, die dürfen dann Ramadan, das Fastenbrechen zusammen feiern, die dürfen dann in die Moscheen gehen und da dürfen sich größere Gruppen treffen. Warum wird jetzt für die wieder so scheinbar wurde so eine Art Neiddebatte eröffnet, aber letztendlich, um mal wieder Muslime zu markieren als diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten in Deutschland. Und das wurde wirklich in unterschiedlichsten Formen verbreitet, auch mit irgendwelchen Videos von irgendwelchen Aufläufen von Menschen, die irgendwie viel älter sind, aus irgendwelchen ganz anderen Zusammenhängen. Das ist ja genau auch eine Strategie von Menschen, die Fake News verbreiten. Und hier ist eben so ein Beispiel aus einer, das ist ein Screenshot, den ich gemacht habe, einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Ich weiß gerade nicht, ob es Merkel muss weg oder sowas in die Richtung ist. Und da steht, Corona kommt wie gerufen, alle sind auf Corona fixiert, sodass keiner merkt, es kommt wieder eine Flüchtlingswelle auf uns zu. Und auch da wurden dann Videos verbreitet, in denen gezeigt wird, wie nachts Busse mit Geflüchteten in irgendwelche Orte kommen und die dort angesiedelt werden und das alles sozusagen unter dem Wahrnehmungsradar der deutschen Bevölkerung und alles so geplant natürlich von der Bundesregierung. Also antimuslimischer Rassismus und auch Rassismus gegenüber Geflüchteten und da kommen wir auch schon so in das Thema Verschwörungstheorien rein, weil dahinter steckt natürlich die Idee, das ist alles so geplant von der Bundesregierung. Die wollen jetzt endlich das durchsetzen, was sie 2015, 2016 aufgrund unserer völkischen Proteste nicht machen konnten, nämlich Deutschland mit Geflüchteten und mit Muslimen zu überspülen. Das kann jetzt endlich unter dem Schutz dieser Corona-Maßnahmen passieren. Genau, dann kommen wir zum Antisemitismus und damit dann wirklich auch ganz tief rein in den Bereich Verschwörungserzählungen oder Theorien, zu den Begriffen vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr, auch zu der Unterscheidung oder wie wir die verwenden. Man sieht hier vier Bilder, hier dieses hier, wo ein Tag, das habe ich auch jetzt öfter schon mal gesehen, auch auf Transparenten, die so von Balkonen oder aus Fenstern hier in Berlin hängen. Lass die Reichen für Covid-19 zahlen und dann das Reiche durchgestrichen und durch Juden ersetzt. Also hier diese Verknüpfung von Juden mit Reichtum, mit Macht, mit Geld. Das ist auch tatsächlich was mir in meiner Erfahrung in der Vermittlung deutsch-jüdischer Geschichte und auch in der Arbeit zu Antisemitismus immer wieder begegnet ist. Das ist wirklich Teil des kollektiven Wissens, auch und Wissens in Anführungszeichen, auch unter Juden, unter Jugendlichen, dass Juden eben reich seien. Dann hier links unten in der Ecke ein umgestalteter sogenannter Judenstern, also ein Davidstern auf gelbem Hintergrund, erinnert mich natürlich sofort fast jede, würde ich sagen, in Deutschland an die NS-Zeit, ist eine ganz klare Bezugnahme. Da drin statt Jude steht dann dort ungeimpft, womit sich gerade ImpfgegnerInnen, die auch auf diesen von Rosa schon angeführten Hygienedemos sich finden in größerer Zahl, womit ImpfgegnerInnen, die Teil dieser Bewegung sind, sich zum einen als Opfer stilisieren können, als Verfolgte, die ihre Haltung nicht öffentlich kundtun dürfen, obwohl sie das ja die ganze Zeit tun, deren Meinung unterdrückt wird. Und zum anderen wird damit natürlich durch diese Bezugnahme auf die NS-Zeit und die tatsächliche Verfolgung und Unterdrückung und Vernichtung von Menschen, das wird natürlich dadurch massiv relativiert und sozusagen mit der jetzigen Situation gleichgesetzt, ja?
Hier schreibt jemand im Chat, die Bilder erscheinen nicht. Aha. Hast du den Bildschirm freigegeben?
Ja.
Komisch. Aber die anderen sehen die Bilder, andere sehen sie, also sehen, dann ist das ein individuelles Problem.
Genau, dann müssten sie vielleicht versuchen, die Chatleiste ein bisschen kleiner zu machen, zu verschieben oder auch die Teilnehmenden. Da können Sie von der Raster-Video-Ansicht auch in eine kleinere Ansicht gehen, wo nicht alle Teilnehmenden in diesen kleinen Fenstern angezeigt werden. Da müsste eigentlich die Präsentation frei werden. Genau, aber vielen Dank für solche Hinweise, gerne hier rein. Ja, dann hier in der Mitte wieder ein verfremdeter Judenstern. In Anführungszeichen, also wieder ein Davidstern auf gelbem Grund, auch wieder diese Bezugnahme zum NS, Verfolgung und Ermordung von jüdischen Menschen mit antisemitischem Hintergrund. Und das ist ein Sticker, der in Hamburg auf einem U-Bahn-Fenster entdeckt wurde und von Rias, der Meldestelle für antisemitische Vorfälle, hier dokumentiert wurde, wo anders als bei diesem Ungeimpft-Stern hier Coronavirus-Infizierte, so lese ich das auf jeden Fall, hier steht da drauf, Coronavirus-Infiziert, Ausrufzeichen zweimal, Infizierte sozusagen mit jüdischen Menschen gleichgesetzt werden und sozusagen auch wieder irgendwie, ich weiß nicht, ob da ein Verfolgungs-Bedrohungs-Szenario damit sozusagen irgendwie inszeniert werden soll. Das ist mir nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall diese eindeutige Bezugnahme zur NS-Zeit ist auch hier zu erkennen. Dann hier rechts ein Foto, das nicht aus Deutschland ist, sondern aus den USA, aus Cleveland, wo jetzt ganz eindeutig Juden mit Ungeziefer, mit der Plage in Verbindung gebracht werden, was eben ein klassisches Motiv des modernen Antisemitismus, aber auch des Antijudaismus aus dem Mittelalter ist. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen eingehender drauf ein. Ja. Genau. Wir hatten uns die Frage gestellt im Vorfeld auch, was macht das denn mit den Betroffenen? Was geht in denen vor? Was sind Reaktionen darauf? Und es gibt verschiedenste Reaktionen, die wir wahrgenommen haben. Das geht von dem, was man teilweise in persönlichen Berichten in den Medien verfolgen konnte, dass Leute tatsächlich sich nicht mehr vor die Tür trauen, weil sie eben Angst vor oder Sorge vor rassistischen Übergriffen haben, vor Beleidigungen. Das habe ich vor allem wahrgenommen von Menschen mit asiatischem Background. Es gibt hier auch tatsächlich von wissenschaftlicher Seite schon, ich glaube, es gibt jetzt noch keine empirischen Studien dazu, die das belegen würden, aber es gibt einfach schon mal die wissenschaftliche Einschätzung, dass jetzt in dieser Krisenzeit es zu einer weiteren Normalisierung von Antisemitismus und Rassismus kommen wird, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Teilhabe der Angegriffenen bedrohen. Genau, das ist aus einer Pressemitteilung von VBRG, das ist der Zusammenschluss der Beratungsstellen, die gegen Rechtsübergriffen mit rechtsextremistischem, rassistischem oder antisemitischem Hintergrund beraten. Die haben gerade jetzt vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung rausgegeben, wo das mein ganz kleiner, kurzes Zitat draus ist. Es gibt dann aber auch Initiativen, die das nicht einfach so hinnehmen, diesen Rassismus, und nicht mit Rückzug oder Rückzug aus der Öffentlichkeit reagieren, sondern im Gegenteil, gerade so in die virtuelle Öffentlichkeit gehen und unter dem Hashtag Ich bin kein Virus zum Beispiel persönliche Erfahrungsberichte posten und eben vor der Annahme, dass es gerade in Zeiten von Social Distancing essentiell wichtig ist, dass wir uns gegenseitig beistehen und unterstützen. Genau, dazu wird gerade hier auch ein Artikel verlinkt im Chat. Ja, also es gibt unterschiedlichste Reaktionen, tatsächlich von Rückzug ins Private, Rückzug aus der Öffentlichkeit bis hin aber auch zu Initiativen, die versuchen, dem tatsächlich durch Solidarität und den Austausch von Erfahrungen was entgegenzuhalten.
Ja, ich habe mich gemeldet, weil wir ausdrücklich die Bitte hatten, auch tatsächlich vorzulesen, was geschrieben steht.
Ja, genau. Ich lese es nochmal vor. Also das untere Zitat, das von der Gründerin von dieser Initiative stammt. Gerade in Zeiten von Social Distancing ist es essentiell, dass wir uns gegenseitig beistehen und unterstützen. Genau. Und der Hashtag dazu ist Ich bin kein Virus. Das ist auf jeden Fall interessant, da mal reinzuschauen, wenn man was über die Erfahrung von Menschen mit asiatischem Background oder die so gelesen werden, von Rassistinnen und Rassisten erfahren möchte. Genau.
Ja, das war ja schon total viel, wo man sieht, dass auch wirklich sehr unterschiedliche Gruppen tatsächlich betroffen sind von diesen rassistischen Zuschreibungen. Und oder auch, wie soll ich sagen, das, was dann, dazu kommen wir dann ja gleich, die Funktion von solchen sowohl rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen ist, als auch vom Verschwörungsdenken, dass man Schuldige finden will, ja. Und genau, wir können das jetzt nicht alles gleichermaßen vertiefen, haben uns, wie gesagt, fokussiert auf den Antisemitismus. Und das wäre jetzt auch die Bitte an dich, ja, einfach nochmal genauer zu entwickeln, uns darzustellen, wo der Zusammenhang ist zwischen dem Verschwörungsdenken und Antisemitismus.
Ja, genau, dafür habe ich hier auch eine Folie vorbereitet. Und zwar diese, die nochmal jetzt zeitlich Sprung zurück macht ins europäische Mittelalter, das das können wir natürlich jetzt nicht super lange vertiefen, aber ich glaube, das ist wichtig, das auf dem Schirm zu haben, einfach dass Antisemitismus oder Antijudaismus, wie wir das das Mittelalter eher bezeichnen würde, einfach ein Teil der europäischen Kulturgeschichte ist. Das ist ein Teil des oft unbewussten, nicht bewusst tradierten, aber unbewusst tradierten kollektiven Wissens in Europa, auch in Deutschland. Und ich habe dazu mal zwei Bilder ausgewählt hier, und zwar links auf dem Bild zu sehen, einmal Ekklesia und Synagoga, also die Kirche und die jüdische Synagoge, eine Darstellung aus dem früheren 13. Jahrhundert, hier aus einer, also es ist ein Steinstatuen in einem Kirchenportal in Straßburg, kann man an vielen anderen Kirchen auch finden. Und der Vorwurf des Christentums oder der christlichen Kirchen im Mittelalter an die Juden war eben, sie sind blind, also sie können die Wahrheit nicht erkennen, sie können Jesus Christus nicht als den Messias anerkennen, als den Sohn Gottes. Der Speer, den die Synagoge in der Hand hält, ist zerbrochen. Das heißt, der Bund mit Gott, den die Juden am Berg Sinai geschlossen haben, ist zerbrochen und jetzt auf die Ekklesia, also auf die christliche Kirche, übergegangen. Deswegen hält sie hier den Kelch der Wahrheit in der Hand, hat seine Krone auf und hält eben das Kreuz in der Hand. Genau, das ist einfach der grundlegende Vorwurf der christlichen Kirchen im Mittelalter gewesen, der auch immer wieder instrumentalisiert wurde, um sich vom Judentum abzugrenzen und auch ganz einfach, um Juden sozial und ökonomisch aus der Gesellschaft auszugrenzen. Das mündete dann immer wieder auch in dem Vorwurf des Gottesmordes, also dem Vorwurf, die Juden hätten Jesus ermordet, gekreuzigt, was ja dann auch im 11. Jahrhundert in den Kreuzzügen mündete, wobei die sich gleichermaßen gegen Muslime in Jerusalem richteten, aber auf dem Weg dorthin auch immer wieder gerade am Rhein, in Worms, Mainz, Speyer und diesen Orten Pogrome stattgefunden haben gegen die dort ansässige jüdische Bevölkerung. Und dann geht das weiter und es gibt sogenannte Ritualmordlegenden, also der Vorwurf, Juden würden christliche Kinder entführen und rituell schlachten und deren Blut für rituelle Zwecke missbrauchen. Es gibt den Vorwurf der Hostienschändung, also Juden gehen in die Kirche rein und stechen mit dem Messer in die Hostie, die ja nach der katholischen Substantiationslehre der Leib Christi ist, also nicht nur ein Symbol dafür, sondern das ist der Leib Christi. Und wenn die Juden in die Kirche gehen und mit dem Messer in die Hostie stechen, ne, wiederholen sie sozusagen diesen Gottesmord. Also dieser Vorwurf wird mit unterschiedlichsten Erzählungen immer wieder wiederholt. Oft werden sie aber auch, weil im Mittelalter eben viele einfache Christen nicht lesen und schreiben konnten, auch visuell dargestellt, so wie hier rechts. Und hier sieht man, wie Juden auf Scheiterhaufen festgebunden sind, also erkennbar durch die Spitzhüte. Es hatten ja alle Stände auch mal bestimmte Kleidungsvorschriften im Mittelalter oder waren auf eine bestimmte Art und Weise gekennzeichnet oder markiert, so die Juden eben auch. Und sie werden unter dem Vorwurf hier gefoltert und verbrannt. Sie hätten die Pest im 14. Jahrhundert verbreitet, um den Christen zu schaden, um die Christen umzubringen, zu ermorden. Und als Beweis hält hier einer der christlichen Geistlichen ein Säckchen Gift in der Hand und zeigt das hier gerade den anderen. Also das ist sozusagen hier das Tribunal. Und der Beweis ist dieses Säckchen Gift, mit dem die Juden angeblich die Brunnen vergiftet hätten. Dass die Pest durch die Flöhe auf den Ratten übertragen wurde, das wussten die Menschen damals nicht. Das war tatsächlich kein bekanntes medizinisches Wissen. Und um sich eben dieses Unerklärliche, also diese Naturkatastrophe, die die Pest ja war, sich zu erklären, tatsächlich auch den einfachen christlichen Gläubigen irgendwie zu erklären, wurden eben diese Brunnenvergiftungslegenden in die Welt gesetzt. Genau. Auch im modernen Antisemitismus gibt es irgendwie diesen Konnex zu Körperlichkeit, zur Biologie der Juden, zu Krankheit auch. Also tatsächlich wurden im 19. Jahrhundert, als ja auch der moderne Antisemitismus entstanden ist, also als Jüdinnen und Juden sich schrittweise emanzipiert haben, das heißt gleichberechtigte Bürger in der bürgerlichen Gesellschaft wurden, gab es zum Beispiel solche Sachen wie Schädelvermessungen und so weiter, um irgendwie dann doch wieder, wenn man äußerlich keine Unterscheidung mehr feststellen kann, dann eben doch wieder irgendwie einen Unterschied zu markieren. Und der wurde dann sozusagen von den äußeren religiösen abweichenden Ritualen und der Lebensweise eben in das Innere, in den Körper der Juden verlegt. Und auch da gab es dann oft wieder Zusammenhänge, die aufgemacht wurden, auch zu Krankheit und so weiter. Und aber ich würde sagen, das massivste oder das virulenteste, die virulenteste Verschwörungserzählung des modernen Antisemitismus, der dann eben im 19. Jahrhundert entsteht, ist tatsächlich die Unterstellung, Juden würden sich im Geheimen zusammentun, um den anderen Menschen zu schaden. Also aus böser Absicht oder aus Profitgier oder einfach, weil sie es können, weil sie eben so mächtig sind, andere Menschen zu schaden. Und da kommt eben auch dieses Thema mit Reichtum und Geld rein. Also die Gründerkrise 1873, die natürlich alle möglichen komplexen Ursachen hatte und die Menschen, die sich nicht erklären konnten. Das wurde dann zum Beispiel von Antisemitinnen und Antisemiten dem Juden in die Schuhe geschoben. Die sind sozusagen für diese Krisensituation verantwortlich, weil sie sind ja Modernisierungsgewinner und der Antisemitismus war sowieso eine antiliberale Bewegung im 19. Jahrhundert und so hat das irgendwie alles so in deren Verschwörungsideologie ganz gut zusammengepasst, dass die Juden dafür verantwortlich seien. Und hier habe ich mal so ein ganz aktuelles Beispiel, auch jetzt gerade aus den letzten Wochen rausgesucht. Und ein paar Stellen sind hier auch markiert, um einfach mal deutlich zu machen, wie heute meistens, also gerade in Deutschland, Antisemitinnen und Antisemiten mit Chiffren arbeiten, um eben nicht deutlich sagen zu müssen, ich spreche hier über Juden und die Juden sind die Verschwörer und die Juden bringen das Böse in die Welt, denn das ist nun mal seit 1945 in Deutschland stark tabuisiert und sucht sich eben Umwege, ne, also Forscherin, das ist Umwegkommunikation auch genannt. Ich finde den Begriff eigentlich auch ganz gut, ne, weil der Antisemitismus ist ja da, er ist virulent, also alle ernstzunehmenden Studien so der letzten Jahrzehnte gehen ja immer von 20-30% latentem Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung aus. Und der muss aber dann eben doch manchmal manifest werden, aber weil das eben tabuisiert ist und auch sanktioniert wird ab einem gewissen Punkt, deswegen sowas wie diese Fahne, die da aus dem Auto gehalten wird in Cleveland, in Deutschland so erstmal schwierig wäre und die meisten auch nicht machen würden, genau, sucht sich der Antisemitismus eben Umweg und es wird mit Chiffren gearbeitet. Also zum Beispiel die Geheimbündler, ne? Das ist so ein Hinweis auf die Protokolle der Weisen von Zion, was so die ursprüngliche moderne Verschwörungs-, ne, auch wirklich aufgeschriebene Verschwörungserzählung gegen Juden, Jüdin ist im 19. Jahrhundert bis heute ein Bestseller. Die Blutlinien, also es hat wieder irgendwas mit Biologie zu tun und Abstammung. Die Parasiten, ne, das ist wieder wie auf dieser Fahne vorhin, Ratten oder Ungeziefer oder sowas. Dann hier die Finanzeliten. Natürlich sind sie Feinde des deutschen Volkes, denn sie sind ja auch nicht Teil des deutschen Volkes. Sie sind sozusagen was Fremdes, was von außen kommend ist. Und ihr Ziel ist, die ganze Welt innerhalb von ein paar Wochen ins Chaos zu stürzen. Dahinter steckt eine perverse Agenda. Und jetzt endlich kann man sie aber sehen, jetzt endlich kann man den Feind sehen und hat damit auch die Legitimation, ihn zu vernichten. Also hier am Ende von Attila Hildmanns, also wer von dem jetzt noch nicht gehört hat, dieser vegane Kochbuchautor, der auch in Berlin hier so einen Laden hat oder hatte, ich weiß nicht, ob der noch existiert, und der vor ein paar Wochen tatsächlich auf diese Verschwörungsbewegung aufgesprungen ist, ob geplant oder ungeplant, spontan oder nicht spontan, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall dort jetzt versucht zu reüssieren. Genau. Hier unten nochmal ein ähnlicher Also viel kürzer, aber mit einer ähnlichen Stoßrichtung, einfach so ein Kommentar, auch in so einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Wer regiert die Welt? Sucht mal selber im Netz. Ne? Und jetzt kann man das gern mal selber ausprobieren. Also nicht jetzt, aber später mal. Und einfach mal bei Google eingeben, wer regiert die Welt? Fragezeichen. Ich glaube, dann landet man ganz schnell bei verschiedensten Verschwörungserzählungen auch. Ja, so viel hier zu diesem Beispiel für modernen Antisemitismus, also die Idee, die Juden stehen hinter dem Unheil, sie stehen hinter wirtschaftlichen Krisen, sind dafür verantwortlich, forcieren die sogar mit dem Ziel, das deutsche Volk zu vernichten. Und deswegen muss man ihnen quasi zuvorkommen und sie vernichten. Hier habe ich nochmal kurz einfach so eine Liste gemacht mit den Funktionen von Verschwörungserzählungen oder einigen davon. Es gibt sicher auch noch mehr. Da beziehe ich mich vor allem auf Julia Ebner, deren relativ neues Buch, das wird dann auch im Material, das wir noch zur Verfügung stellen, erscheinen. Also zum einen natürlich, das hatte ich ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, Komplexitätsreduktion. Ne? Also, oh, die Pest, eine Krankheit, an der irgendwie die Hälfte der EuropäerInnen sterben, wir können es das nicht erklären. Okay, es wird auf eine Ursache runtergebrochen, ne? Konkretisiert und eben auch personifiziert. Also es wird ein ganz konkreter Schuldiger oder eine Gruppe von Schuldigen dafür ausgemacht. Das Ganze dient natürlich auch aus so einer individualpsychologischen Sicht dazu, Kontrolle über das eigene Leben wieder zu erlangen. Auch jetzt gerade, ne? Ich selber merke das auch, viele von euch wahrscheinlich auch. Natürlich gibt es hier gerade auch ein Gefühl von Kontrollverlust häufig und Menschen fällt das mehr oder weniger leicht, damit umzugehen und das irgendwie zu kompensieren. Es hat eine identitätsstiftende Wirkung auf jeden Fall. Ne? Die Welt wird in Gut und Böse unterteilt in solchen Verschwörungserzählungen und ich gehöre zu den Guten, wenn ich mich dem anschließe. Gerade auch bei Jugendlichen würde ich sagen, ist das mit Sicherheit ein Thema. Einfach der Wunsch nach Einzigartigkeit, nach Individualität. Auch der Wunsch, Erklärungen zu finden, also ein Erkenntniswunsch. Und auch das Bedürfnis vielleicht vor sich selbst und vor anderen zu legitimieren, warum man jetzt rassistische oder antisemitische Inhalte postet zum Beispiel. Und hier in diesem Kasten, ein bisschen farbig anders markiert, einfach nur mal zwei Funktionen auch, aber die sozusagen nicht unbedingt auch unbewusst eine Rolle spielen können, sondern die tatsächlich bewusst dann eingesetzt werden von Menschen. Also zum einen politische Manipulation, das kann man ja gerade jetzt auch sehen, ne? wie Menschen das tatsächlich benutzen, um Anhängerschaft sich zu generieren oder politische Botschaften rüberzubringen und tatsächlich auch persönliche Bereicherung. Ne? Also wenn Ken Jebsen auf YouTube ein Video postet und oder ein Video dort hochlädt und das sich 3 Millionen Menschen angucken, dann verdient er natürlich auch ordentlich daran. Ne? Also macht im Prinzip genau das, was er anderen Bill Gates oder anderen ja vorwirft, macht das aber selber und bereichert sich. Ja, soweit zu dem kurzen historischen Hintergrund auch und dem, wie das auch gerade in das ganz Aktuelle übergeht.
Ja, vielen Dank für diese vertiefenden Ausführungen. Man merkt, man kommt von dem einen ins andere und möchte den Antisemitismus als Ganzes und in seiner Geschichte und Entstehung und Nachwirkung und neuen Konstitution darstellen. Es gab schon im Chat die Rückfragen, na, wann kommen wir denn endlich zu dem, was man auch praktisch machen kann? Mhm. Den Teil haben wir natürlich vorbereitet. Ich bitte mit Blick auf die Zeit, es ist jetzt auch schon 5:20, die Sachen, die wir vorbereitet haben, nochmal vorzustellen, damit wir dann eben halt auch gemeinsam nochmal in den Austausch gehen können.
Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Das meintest du auch, war ein Wink mit dem Zaunfall, oder? Ja.
Sehr deutlich, okay. Also das war schon der gerüttelte Zaun. Okay. Jetzt das Wichtigste ja eigentlich.
Okay, genau, also kurz, für die schulische und außerschulische Bildung, also pädagogische Settings, in denen man einen bestimmten Zeitrahmen zur Verfügung hat und mit einer festen Gruppe arbeiten kann, finde ich ja in dem Zusammenhang das Allerwichtigste, ja, sowas wie Medienkompetenz und die Kompetenz, Quellen kritisch hinterfragen zu können, zu fördern, Jugendliche darin zu begleiten und zu unterstützen. Und eigentlich das, was ich eben aufgezählt habe, nämlich die Funktionen von Verschwörungsideologien oder Erzählungen zu analysieren gemeinsam. Hier steht jetzt auch Verschwörungstheorien. Wir haben ja diese Begriffe jetzt gar nicht nochmal auseinander differenziert. Ne? Also Theorien, das wird von vielen inzwischen abgelehnt, weil es eben keine Theorien sind, irgendwie auf Wissenschaftlichkeit oder sowas basieren. Es sind eher Erzählungen oder Mythen oder Verschwörungsideologien, wenn es wirklich um schon auch gefestigte Weltbilder geht. Vielleicht kann man das so ein bisschen trennen, aber ich verwende auch immer wieder den Begriff Verschwörungstheorien. Das hat sich bei mir auch einfach so eingeschliffen. Und auch diese Übung, die ich vorschlagen möchte, für die schulischen oder auch für die außerschulische Bildungsarbeit, für diese Kontexte, die heißt Verschwörungstheorien selbst basteln. Die wurde entwickelt von den Bildungsbausteinen. Das ist ein Verein aus Berlin, der schon seit vielen Jahren antisemitismuskritische Bildungsarbeit macht und auch viele Methoden und Konzepte schon entwickelt und auch veröffentlicht hat. Und das ist eins davon, Verschwörungstheorien selbst basteln. Ich werde das mal ganz kurz anreißen, worum es da geht. Also mal angenommen, man hat eine Gruppe von 20 Teilnehmenden, 20 Jugendlichen, dann würde man mit denen erstmal einen Einstieg machen, vielleicht einen kleinen Input geben zur Virulenz von Verschwörungserzählungen, auch im Zusammenhang mit Antisemitismus und dann von dem Antisemitismus aber nochmal weggehen und die Gruppe in zwei Kleingruppen teilen und jede Gruppe bitten, sich anhand einer Checkliste, die man vorher mit denen in Ruhe durchgehen muss, wo 8 Empfehlungen draufstehen, wie bastel ich mir eine gute Verschwörungserzählung, der möglichst viele Leute glauben, die möglichst schwer zu widerlegen ist, an der man möglichst gut festhalten kann und mit der man möglichst viele Menschen überzeugen kann. Dann kriegen die Zeit, in getrennten Räumen sich eine Verschwörungserzählung jeweils zu überlegen, sich so eine Geschichte darum zu konstruieren, auch sich irgendwelche WissenschaftlerInnen auszudenken, die das alles stützen können, ne, so dass man dann sagen kann, ja, guck doch mal da und da, der hat doch darüber geschrieben, Videos veröffentlicht. Und dann treffen sich die beiden Gruppen wieder und versuchen jeweils sich gegenseitig von ihrer Verschwörungstheorie oder Erzählung zu überzeugen und versuchen möglichst lange daran festzuhalten und wirklich mit diesen Hilfsmitteln, die man ihnen vorher an die Hand gegeben hat, mit diesen Werkzeugen eine möglichst konsistente in sich irgendwie stimmige Verschwörungserzählungen zu kreieren, beziehungsweise wenn es dann eben doch Widersprüche gibt, die es natürlich gibt, weil es die immer gibt bei Verschwörungserzählungen, dann irgendwie eben versuchen mit irgendeinem anderen Werkzeug, mit dem Verweis auf Wissenschaftlichkeit oder ja eben mit dem Vorwurf, ja, ihr seid doch alle gehirngewaschen und ihr wollt doch gar nicht, ne, ihr seid habt ja gar keinen Zugang hier zu diesem Geheimwissen, was wir haben, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses, ne, Geheimwissen. Genau, und die andere Gruppe versucht zu widerlegen, die versucht zu hinterfragen, die versucht Widersprüche aufzudecken, die versucht diese Verschwörungserzählung auseinanderzunehmen. Aber beide Gruppen sind jeweils einmal in der Rolle der Verschwörungsideologinnen und einmal in der Rolle derjenigen, die versuchen, das zu dekonstruieren. Und in der Auswertung geht es dann natürlich ganz stark darum, ja, auch wirklich um so eine individuelle, emotionale Ebene. Wie hat sich das angefühlt, so zu diesem Geheimbund derjenigen zu gehören, die dieses Geheimwissen haben? Wie hat sich das angefühlt, die anderen irgendwie so runtermachen zu können als Schlafschafe oder als irgendwie Leute, die einfach keine Ahnung haben oder die gehirngewaschen sind? Und auf der anderen Seite aber auch, warum war das so schwer, aus der Rolle derjenigen, die das zu rekonstruieren versuchen, da dem was entgegenzuhalten. Und das ist tatsächlich der wichtigste Teil auch der Auswertung, dass man ganz stark auf diese individuelle, emotionale Ebene zusammenschaut. Und dann am Schluss kann man zum Beispiel sich noch eine Folge von South Park angucken, wo es um eine Verschwörung an der Schule geht oder eine Verschwörungserzählung, die Cartman in die Welt setzt. Das ist, glaube ich, auch in der Methode mit angegeben, dass man das noch machen kann. Genau, die ist, habe ich eben gesehen, die ist vergriffen, die kann man aber online runterladen und wird demnächst in dieser Handreichung von der Bundeszentrale für politische Bildung in zweiter Auflage erscheinen. Ja, für, hier noch ein, eine Idee auch, die jetzt im Rahmen des Aktionstages der Amadeo-Antonio-Stiftung seit ein paar Tagen online ist, ein Entschwörungsgenerator. Soll ich das mal aufmachen oder, ich versuche es mal. Ich glaube, da kommt nicht. Ja, das klappt gar nicht jetzt. Gut,
sonst aber der Link. Jetzt kannst du hier aus dem Bildschirm rausgehen und das bei dir den anderen Bildschirm.
Ja, doch, jetzt. Ich musste nur diesen Laserpointer. So, ist das jetzt zu sehen? Oder?
Nee, wahrscheinlich ist das ein anderer Bildschirm und du musst den hier stoppen und den anderen aufmachen.
Ja. So. Ja. So. Jetzt aber, ja?
Ja.
Genau, hier ist der Entschwörungs-DIY-Entschwörungsgenerator. Also ist auch ein lustiges Tool, mit dem man arbeiten kann oder dass man Jugendlichen auch einfach den Link auch einfach mal verschicken kann. Vielleicht, ich gebe jetzt hier mal irgendwas. So.
DIY, do it yourself.
Genau, ich habe jetzt do it yourself. Ich habe jetzt hier vier Begriffe aus verschiedenen Kategorien einfach mal zufällig angeklickt und jetzt wird hier so ein Bild generiert. Ne? Doch, hier. Ja. Genau, also Drogenherrschaft kontrolliert deine Mutter. Ne? Also ist tatsächlich auch ein, was Lustiges. UFO-Technologie fälscht dein Instagram-Feed. Ne? Also es gibt hier so ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was dabei rauskommen kann. Es ist ein bisschen lustig, aber es verweist eben auf Erzählungen, die zurzeit kursieren und macht vielleicht Lust, sich da kritisch mit auseinanderzusetzen. So, genau, dann gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich hier keine, so geht's auch. Genau, eine andere Situation aus pädagogischer Sicht ist natürlich die nicht formale Jugendarbeit, also in der es kein schulisches Setting gibt oder ein irgendwie außerschulisches Bildungssetting. Wo man keinen festgelegten Zeitraum hat, wo es oft schneller gehen muss, wo man einfach auch schneller reagieren muss und nicht auf schon eingeübte und routinierte Methoden oder sowas zurückgreifen kann. Und was ich da auch jetzt von Leuten, die sich wirklich auch wissenschaftlich aus psychologischer Sicht Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen unter Jugendlichen oder überhaupt auch, das ist ja auch gerade so eine Frage häufig, was mache ich denn, wenn mein Onkel oder meine Tante oder meine eigene Mutter mit sowas kommt? Aber gerade im Umgang mit Jugendlichen habe ich da so rausgenommen, dass es grundsätzlich ja möglich ist, dass jemand, der da vielleicht schon mit einem Bein oder auch mit zwei Beinen drinsteckt, dass die Person da auch wieder rauskommen kann. Dass man aber sich vielleicht von der Vorstellung verabschieden muss, man kann jetzt das mal eben schnell klären oder lösen, sondern es ist tatsächlich ein längerer Prozess. Jemand hat das auch, eine Psychologin hat das, ich glaube, Pia Lambert, ich will das gerade nichts Falsches sagen, eine Psychologin, die ich dazu gehört habe, die hat gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Sektenmitgliedern. Das geht nicht mal eben so schnell, sondern es gibt eben dann auch bestimmte Verpflichtungen da drin, es gibt bestimmte Loyalitäten anderen Leuten gegenüber vielleicht auch und es gibt vielleicht wirklich auch einfach einen Grund, warum die Menschen da drin stecken. Ja, und wichtig ist trotzdem aber, die eigene Position deutlich zu machen. Dabei muss man natürlich irgendwie auch sich selber schützen, möglicherweise, gerade wenn man vielleicht da mit gemeint ist auch, mit dem, was da verbreitet wird. Aber ohne, also dort die Position deutlich machen, aber ohne aus dem persönlichen Kontakt zu gehen, Respekt und Wertschätzung aufrechtzuerhalten. Ich meine, das ist sowieso, glaube ich, einfach was Grundsätzliches in der pädagogischen Auseinandersetzung mit Jugendlichen, aber eben in die Auseinandersetzung auch zu gehen und vielleicht mit einer Einstiegsfrage erstmal rauszufinden, so wie tief steckt die Person da überhaupt drin, warum ist das der wichtig, geht es da um Identität, geht es da um außergewöhnlich sein, oder um Individualität oder hat es nochmal eine andere Funktion, dass der oder die Jugendliche sich damit beschäftigt, ne? Ja, und auf jeden Fall auch Gegenangebote machen, also Angebote, die sich ja vielleicht irgendwie spielerisch so ein bisschen lustig, wie dieser Entschwörungsgenerator eben damit auseinandersetzen, aber auch YouTube-Videos von welchen jüngeren Leuten, die sich mit politischen Themen beschäftigen, Rap-Videos, also jetzt gerade vor ein paar Tagen kam ein Rap von Edgar Wasser raus, der Xavier Naidoo und andere die Schippe nimmt. Und ja, das auf eine ansprechende Art. Also Faktenchecker-Seiten, sowas, das kann man natürlich alles auch anbieten, auf jeden Fall. Ja, das war es, glaube ich, soweit dann auch. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war erstmal unser Input zu Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien. Und ich bin gespannt auf unsere Diskussion beziehungsweise die Fragen und Anregungen. Also ich sehe die ganze Zeit so viel Aktivität im Chat, aber ich konnte das jetzt nicht alles verfolgen.
Ja, vielen Dank, Anon, erstmal. Wir haben ja auch Edda fürs Verfolgen. Und dann genau können wir gucken, was für, hier möchte jemand nochmal die vorherige Folie sehen.
Ja, mache ich gerne.
Und außerdem, genau, Edda, was hast du denn so rausgeschrieben an Punkten?
Genau, also und zwar hat jemand gefragt, wie man in der politischen Jugendarbeit Verschwörungstheorien als Strategie der neuen Rechte aufarbeiten könnte.
Ja, ist eine schwierige Frage auf jeden Fall. Da habe ich jetzt kein Rezept dafür oder sowas, ne? Ich finde das auf jeden Fall auch da erstmal total wichtig, seine eigene Haltung deutlich zu machen, das zu benennen auf jeden Fall und in die Auseinandersetzung darüber zu gehen und erstmal rauszufinden, ist das da gerade ein Jugendlicher, der da eine Affinität zu hat, zu rechten Positionen oder aus welchem Hintergrund kommt jetzt erstmal vielleicht auch das Interesse daran, da auf jeden Fall in die Auseinandersetzung zu gehen.
Ja, ja, man muss sich ja eh auch, entschuldige, ich wollte nur kurz ergänzen, wenn es tatsächlich um neue Rechte geht, das ist ja etwas, was man im Rahmen von politischer Bildungsarbeit eh sehr eigenständig behandeln muss, dass man einfach heute sogar parteimäßig noch mehr Angebote hat, sich nach rechts zu entwickeln, als vielleicht vor wenigen Jahren, wo man quasi außerhalb des etablierten Parteienspektrums war. Und das ist ja ein Punkt, der gehört in die Schulen, der gehört generell in die politische Bildungsarbeit. Und da möchte ich vielleicht einen Punkt ansprechen, den hatten wir auch im Vorfeld der Diskussion oder im Vorfeld, also in der Vorbereitung dieses Webinars auch nochmal betont. Wir greifen jetzt Verschwörungsdenken quasi heraus aus allen möglichen anderen Kontexten, so als ob das was ganz Eigenständiges ist. Aber wie die Frage ja auch sagt, das Verschwörungsdenken findet sich in ganz vielen verschiedenen Kontexten. Und im Kontext der neuen Rechten geht es ja nochmal auch um ganz bestimmte Dinge. Und letztlich, wie Anon das in anderen Punkten dargestellt hat, geht es auch dort ja immer darum, die Rechte, was macht die politische Rechte? Sie gibt einfache Antworten auf komplexe gesellschaftliche Fragen und benennt Schuldige und will die sozusagen abschaffen und möchte auch die ganze Demokratie abschaffen, weil da eh alle schuldig sind und nichts auf die Reihe kriegen und am liebsten eine Art Führerprinzip wieder einrichten. Na, da unterscheiden sich natürlich die Parteien. Von daher ist da der Zusammenhang. Aber da würde ich sagen, genau, politische Bildungsarbeit gegen rechts ist sehr breit. Und da muss man gucken, wie man da auch darauf eingeht, warum sind die Angebote der Rechten so verführerisch?
Ja, und tatsächlich auch, also ich, ja, auch deutlich machen, dass das einfach eine Strategie auch der Rechten ist, mit Verschwörungserzählungen und Fake News zu arbeiten. Und im besten Fall kommt man dazu, da sich mal ein paar Beispiele rauszugreifen und die zusammen mal zu besprechen. Aber das kommt natürlich wirklich total auf das Setting gerade an. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht so die ganz eindeutige Antwort.
Was auch häufig kam, war eben, wie man es auch kindgerecht dann eben alles veranstaltet oder formuliert, weil das ja auch von Kindern schon ab der dritten Klasse, also von Kindern ab der dritten Klasse schon kommt und auch teilweise, weil das Denkmuster sind, die von Eltern einfach übernommen worden sind, wie da der Umgang gestaltet.
Ist nicht so meine, also mit der Altersgruppe kenne ich mich einfach nicht so gut aus, das muss ich ganz ehrlich sagen, mit Kindern. Also ich arbeite seit 10 Jahren mit Jugendlichen, selten mit Kindern, aber ich denke, da geht es vor allem dann wirklich nochmal darum, also wieder eine Haltung zu zeigen, im Kontakt zu bleiben, wertschätzend zu bleiben, aber natürlich runterbrechen, ne? Wirklich auf Zusammenhänge, die auch Kinder verstehen können. Also vielleicht ganz stark wirklich auf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und sowas gehen und vielleicht Verständnis dafür zeigen, dass es dem Kind darum geht, auf irgendeine Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen und dazu eben irgendeine Erzählung aufgeschnappt hat, aber gleichzeitig eben auch zu zeigen, wie ungerecht das ist gegenüber den Menschen, die das betrifft, die damit gemeint sind. Und ich glaube, das wäre erstmal so intuitiv meine Herangehensweise mit Kindern. Zu versuchen, das wirklich auf ganz einfache Begriffe runterzubrechen, die auch Kinder schon verstehen könnten.
Ja, eine kleine Ergänzung, hat das vorhin im Link im Chat auch geschrieben. Es gibt ja in Berlin Kinderwelten, die sich eben halt mit vorurteilsbewusster, möglichst freier Erziehung befassen. Und die kann man ansprechen, wenn man mit GrundschülerInnen arbeitet, was es da für Ansätze gibt, weil da geht es ja erstmal sehr grundsätzlich auch um Fragen von Vielfaltsorientierung, Demokratie lernen, wie man eben halt mit Kindern auf ganz anderen Ebenen arbeiten muss und kann. Ne? Und jemand anders hat hier auch eine Broschüre von der Amadeus-Stiftung für den Bereich Kitas auch sogar verlinkt. Ja, vielen Dank dafür auch.
Genau, und dann gab es noch eine ganz interessante Frage, und zwar geht es um den Backfire-Effekt. Also wenn man, also man versteckt ja die Denkmuster, indem man jetzt dagegen argumentiert, und die Frage ist halt, ob das bei Jugendlichen oder bei Kindern eher schwächer oder stärker ausgeprägt ist, der Effekt.
Genau, darüber schreibt auch Julia Ebner. Das glaube ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Das Buch ist bei der Bundeszentrale erhältlich für ein paar Euro. Genau, die schreibt auch über diesen Backfire-Effekt. Also das meint sozusagen, je härter man die Person angeht oder je ablehnender man der Verschwörungserzählung gegenübertritt, desto mehr zieht sich die Person in ihr Weltbild zurück und der ideologische Anteil wird eigentlich verstärkt dadurch. Ich kann das nicht sagen, ob das bei Kindern und Jugendlichen stärker ist, aber ich meine, was es ja bei Jugendlichen auf jeden Fall gibt, ist ja einfach so eine natürlich Rebellion gegen Erwachsene. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn Jugendliche das benutzen, um sich mit dem erwachsenen Pädagogen oder dem LehrerInnen zu reiben, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auf jeden Fall vorsichtig sein muss, um nicht genau diesen Backfire-Effekt zu erzeugen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, ne, was ich vorhin gesagt habe, dieses also ganz klar seine eigene Haltung dazu deutlich machen, aber wertschätzend bleiben und im Kontakt bleiben, nicht aus der Beziehung rausgehen, ne, weil sollte die Person sich davon der Jugendliche sich davon auch mal wieder lösen, dann ist natürlich die erwachsene Bezugsperson, die eben da geblieben ist, die die Beziehung nicht aufgegeben hat, die ist dann natürlich vielleicht wieder Ansprechpartner, Partnerin.
Vielleicht ganz kurz noch eine ganz kleine Ergänzung von mir, weil das hier manchmal auch immer durcheinander geht, worüber reden wir eigentlich konkret. Es ist natürlich was anderes, ob auch Kinder sagen, was weiß ich, mit der spiele ich nicht, weil, ich sag mal in Anführungszeichen, die ist ja Chinesin und die ist wegen Corona oder so. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man sozusagen was Abstrakteres sagt, was erstmal ganz unmittelbar niemanden direkt schädigt. Und das wissen wir eigentlich auch alle. Aber dass man da sozusagen bei den Sachen, die wirklich rassistische, antisemitische Angriffe sind, dass man da sofort reagieren muss und dem erstmal was entgegensetzen muss, ganz unabhängig von dem inhaltlichen Gehalt. Genau, ich glaube, das wissen wir einerseits. Es ist aber auch gut, das nochmal zu betonen, dass wenn man nicht über alles so durcheinander jetzt schwammig redet, sondern ich glaube, man muss sich immer so ein konkretes Bild auch machen, worum geht's eigentlich.
Mhm. Noch eine Frage, und zwar in Bezug auf die auf Influencer, weil die ja eine große Rolle bei Jugendlichen spielen, mhm. ob also welche Vorbilder an YouTube oder Instagram Verschwörungsmythen äußern, mhm. ob wir da einen Überblick haben.
Wer mir auf jeden Fall in den letzten Wochen oder vor ein paar Wochen mal aufgefallen ist, ist Leon Lovelock, der dann irgendwie wieder so ein bisschen zurückgerudert ist und dann aber wieder irgendwelchen Blödsinn erzählt hat, also und der aber auch, finde ich, in der Community, also so in der Deutschrap-Community, wo der ja auch so konsumiert wird, auf jeden Fall auch gut zerlegt wurde von einigen anderen Leuten. Also das hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, was da für Reaktionen dann auch gab. Die Leute das nicht einfach alle sich so kommentarlos angehört. Also das wäre so ein Beispiel auf jeden Fall, mit dem man sich mal beschäftigen könnte und das auch mit Jugendlichen, glaube ich, ganz gut analysieren kann, was der da versucht zu machen. Ne? Wie der sozusagen auch versucht, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Oder ne? Das müsste er dann mal auch interessant, mal zu versuchen rauszufinden, ob der das wirklich glaubt oder ob der das benutzt, um eigentlich was anderes zu transportieren oder einfach Business machen will und gerade das Gefühl hat, ja, damit lassen sich gute Klicks generieren. Ne? Vorhin hatte ich auch hier gesehen, in der Deutsch-Rap-Szene sei das ja auch sehr verbreitet. Also ja, in einem Teil in der Deutsch-Rap-Szene auf jeden Fall. Und das ist halt so, dass die natürlich auch mitkriegen, worüber ihre Fans so diskutieren im Netz und das dann aufnehmen. Und klar, die brauchen natürlich Aufmerksamkeit und Klicks. Und dann machen das einige mit Sicherheit eher ne, aus so einem Business-Antrieb heraus und andere vielleicht, weil sie wirklich da drinstecken auch und das auch glauben, was sie da verbreiten.
Genau, und dann gab es noch eine Frage dazu, wenn man es mit dem Thema auseinandersetzt nach diesem Vorgehen auch weiterhin, also wenn das ins Leere führt und die Person dann auch alle Angebote dann ablehnt oder da gar nicht drauf eingeht, was man da macht.
Ja, es ist tatsächlich schwierig, das hatte ich ja am Anfang gesagt oder irgendwo in der Mitte. Also ist diese Vorstellung von, man kann jemanden da schnell rausholen und das schnell lösen, ich glaube, davon kann man sich einfach verabschieden. Es ist halt ideologisches Gebäude, in dem die Person sich befindet und wenn die Person gar nicht mehr empfänglich ist für ein Gespräch auch ne, oder für Nachfragen, das ist klar, das ist natürlich eine total schwierige Situation. Also und also wichtig finde ich weiter, was ich vorhin schon mehrmals gesagt habe, ne, also die eigene Haltung deutlich zeigen und bewahren, darauf bestehen auch und gleichzeitig die Person nicht aufgeben.
Ich wollte nur kurz sagen, weil das hier im Chat auch kommt, genau, letztendlich sprechen wir hier Dinge an, die man aus der Arbeit mit Rechten oder Rechtsaffinen oder dann auch rechtsextremen Jugendlichen kennt. Irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wie hier jemand auch richtig schreibt, da geht es darum, sich und andere auch zu schützen. Mhm. Und da muss man eben halt auch zu Beratungsstellen greifen, gucken, was die für Empfehlungen geben. Und was wir ja immer machen in der Pädagogik ist, wir wollen ja meistens gar nicht die erreichen, die wirklich schon irgendwo jenseits sind und da irgendwo auch einen Input haben, warum sie zu jedem Argument auch nochmal ein Argument oder warum sie gefühlsmäßig auch so abgedriftet schon sind. Man möchte ja immer die Peers erreichen, damit die den Leuten auch was entgegensetzen. Das ist ja viel wichtiger auch, dass der Widerspruch nicht von uns kommt, sondern dass der von den Peers kommt. und dass die auch nicht damit gerissen werden. Ne? Deswegen jede Arbeit, die wir machen, da denke ich, gibt es viele Erfahrungen leider aus mindestens seit den 90ern, stößt da auch irgendwo an Grenzen.
Auf jeden Fall, klar. Also die Situation kenne ich natürlich auch aus der praktischen Arbeit, dass ich auch irgendwann ein Gespräch, so ein Zweiergespräch mit jemandem aus der Gruppe abbreche und sage so, das brauchen wir jetzt hier eigentlich so nicht weiterzuführen. Oder genau wie du gesagt hast, ne, versuche die Gruppe zu aktivieren, selber eine Gegenrede vielleicht zu starten. Genau. Aber ich glaube auch, klar, dass es gibt so einen Punkt, wo Selbstschutz, Schutz von anderen auf jeden Fall dann im Vordergrund steht. Ja. Fall. Aber ich gehe, also meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass, also ich arbeite nicht jetzt in diesem speziellen Feld mit rechtsextremen oder rechtsaffinen Jugendlichen, das kann ich da auch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, was dieses antisemitisch-verschwörungsideologische angeht, ist mir das jetzt noch nicht so oft begegnet, dass ein Jugendlicher wirklich in so einem total geschlossenen verschwörungsideologischen Weltbild drinsteckt. Also klar, dass da Versatzstücke gibt und auch schon, ja, vielleicht auch schon Jugendliche, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen und da irgendwie drinstecken, aber dass jemand wirklich so richtig tief da drinsteckt und nicht mehr empfänglich ist für ein Gespräch, das habe ich ehrlich gesagt aber auch selten erlebt.
Und wir haben ja noch zwei, drei kleine Sachen vorbereitet, auch als Tipps. Deswegen denke ich, machen wir mal den Übergang. Wir haben jetzt noch zwei Broschüren, beziehungsweise das eine, die 2x6 Punkte, ist gar keine Broschüre, das sind nur 4 Seiten. Ja, warum 2x6? Ne? Das ist natürlich auch unser kosmologisches Denken, heimlicher Hinweis auf 12 Monate im Jahr und so weiter. Also da auch ein kleines Spiel. Nein. 2x6 Punkte heißt, wir haben versucht unter diesem Aspekt, was sind denn so wirklich ganz wichtige Punkte, die man beachten sollte, wenn man Verschwörungsdenken entgegentreten will, zusammenzufassen und haben da zwei Ebenen differenziert. Das eine Ebene, die quasi Prinzipien von Bildungsarbeit sind. Und da stehen dann 6 Punkte, die eigentlich total allgemein sind, die wir alle wissen. Sowas wie Kritikfähigkeit stärken, Empathie stärken, auch Aufklärung und so weiter. Also alles Dinge, die einfach eigentlich Basis unserer Bildungsarbeit allgemein sind, aber die man vielleicht einfach immer noch mal genauer beachten muss bei dem, wie baut man seine Seminare auf, wie ist Schule, wie ist Jugendarbeit insgesamt gestrickt. Und dann haben wir nochmal eine andere Ebene. Das sind Sachen so ähnlich, wie Anon sie eben in der einen Folie auch schon gemacht hat. Die Ebene, wenn man eher in der direkten Interaktion ist, dass man da Punkte hat, wie dass man wirklich einen Stopp macht, sobald wirklich etwas rassistisch, antisemitisch Verletzendes ist. Jemand hat das im Chat auch geschrieben, das finde ich ganz schön. Wir dürfen nicht immer nur die TäterInnen im Blick haben. Unsere Aufgabe ist auch, die Betroffenen zu schützen. Und auch wenn gar keine Betroffenen im Raum sind, auch dann muss man das Signal setzen, dass solche Dinge einen gemeinsamen Konsens verlassen. Ja, also deswegen 2x6. Ja, schauen Sie da rein. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen. Zu der nächsten Broschüre können wir eigentlich alle nicht so viel sagen, weil die wurde von anderen Kollegen im Projekt wirklich kurz vor knapp bis zum Aktionstag am Freitag fertiggestellt. Und was dort versucht wird, ist auch so eine Mischung. Wir haben das ja schon angesprochen. Man muss immer auf beiden Ebenen arbeiten. Man muss auf der Ebene arbeiten, dass man schon die Sachebene auch ernst nimmt, die da geäußert wird. Und da, wo man kann, auch sachlich was entgegensetzen, was man Debunking dann auch nennt. Das heißt, die Broschüre beinhaltet sozusagen auch Tipps und möchte das als Gegenerzählung. Das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr die Wahrheit sozusagen in Anführungszeichen forcieren. Wir müssen vorangehen, indem wir sagen, ja, nach aller Wahrscheinlichkeit gibt es Covid-19 tatsächlich und wahrscheinlich ist das einfach von Wildtieren auf andere Tiere und dann auf Menschen übergegangen. Da gibt es keine Labors. Also sozusagen die Grundidee dieser Broschüre ist auch, Gegennarrative zu stärken, um sozusagen diesem falschen Wissen, diesen falschen Wissensbeständen etwas entgegenzusetzen. Und ja, ich glaube, die ist viel umfangreicher. Das sind, glaube ich, eher so 40 Seiten. Also lohnt sich auf jeden Fall, da in die Broschüre der Kolleginnen reinzugucken. Von meiner Seite aus, ja, nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch den beiden Kolleginnen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich dann auch mal wieder.
Ja, danke auch von mir.